Hallo, willkommen zum Netzpolitik.org Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und ich habe hier Bernhard Reiter, den deutschen Koordinator der Free Software Foundation Europe und Geschäftsführer von Intevation aus Osnabrück. Bernhard, kannst du uns mal erklären, was freie Software ist?
Freie Software ist Software, die die Freiheit des Anwenders und des Entwicklers sichert. Man sollte da nicht an kostenlos denken, sondern eher an sowas wie Wettbewerbsfreiheit, Lernfreiheit, Lehrfreiheit und Freiheit, Software zu machen, wo man selbst bestimmen kann oder zumindest Einblick hat, wie diese Software funktioniert.
Wo kommt freie Software her? War sie immer schon da?
Das ist eine gute Frage. Manche sagen, ganz am Anfang, als alle Computerleute Wissenschaftler waren, war alle Software frei, weil die Wissenschaftler traditionsgemäß einfach ihre Ergebnisse ausgetauscht und veröffentlicht haben und auch weiterverwenden durften. Da hatte man also Einblick, nachvollziehbaren Einblick, was die anderen mit diesem Gerät gemacht haben, welche Regeln sie aufgestellt haben. Dann gab es eine Phase, wo das sozusagen proprietarisiert wurde. Also die Firmen haben das eingesackt, haben gesagt, wir lassen uns da nicht mehr in die Karten gucken. Und dann ungefähr Anfang der 80er gab es einen Amerikaner, Herrn Richard Stallman, der gesagt hat, ich muss das wieder bewahren, dass man sich gegenseitig helfen kann. Und der hat dann freie Software erst nochmal definiert und auch mit einem Projekt angefangen, dass jeder nützliche freie Software bekommt.
Du bist Deutschlandkoordinator der Free Software Foundation Europe. Was ist denn die Free Software Foundation Europe?
Wir sind eine Schwesterorganisation von der Free Software Foundation. Die ist von eben genannten Richard Stallman in Amerika 1985 gegründet worden, eben um als juristischer Arm seines Projekts, des GNU-Projekts, aufzupassen, dass die freie Software, die er macht, auch weiter frei bleibt. Und wir haben uns 2001 gegründet, sind gemeinnützig in Deutschland, arbeiten europaweit und klären letztendlich auf die Leute, was ist das mit der freien Software, wo kommt das her, welche Geschichte hat das, was ist die Idee dahinter?
Die Idee hatten wir ja schon mal angesprochen. Vielleicht sollten wir mal einfach ein paar verschiedene Themenbereiche durchgehen. Welche Chancen bietet denn freie Software für den Bildungsbereich?
Die ganz große Chance bei freier Software ist, dass man sehen kann, wie diese Software funktioniert. Man kann also die Baupläne der Software angucken. Das ist gerade wichtig, wenn man ausgebildet wird am Computer, also wie man Software auch macht oder wie man damit umgeht. Zum anderen kann diese Software auch angepasst werden an Bereiche, wo sonst das kommerzielle Interesse nicht so groß ist. Viele Schulen, manche Länder, manche Regionen haben nicht so viel Geld, aber durchaus Programmierer. Die könnten ihre Software also auf diese Lern- und Lehrbedürfnisse anpassen und erreichen so unter Umständen auch eine Kostensenkung und eine bessere Ausbildung.
Wird es in Deutschland schon praktiziert?
Ich denke schon. Bei freier Software hat man keine Marktübersicht. Aber wir wissen, dass also für einige Schulen, einige Universitäten und natürlich auch einige andere Bildungseinrichtungen freie Software bereits verwenden. Es gibt freie Software in fast jedem Anwendungsgebiet und jeder Privatnutzer, jede Organisation kann, weil wir heute schon so weit sind, sich entsprechende Software raussuchen und die nutzen. Es ist zum Beispiel so, dass in einer Fachzeitschrift diese Textverarbeitung, die freie Software ist, Open Office, auch für wissenschaftliche Arbeiten und auch für andere Arbeiten durchaus die nicht freie Konkurrenz geschlagen hat, was also das qualitative Ergebnis angeht. Das heißt also, als Student wäre man also schlecht beraten, wenn man da was anderes nähme.
Jetzt bist du Unternehmer, ich bin Unternehmer, wir haben beide Geschäftsmodelle rund um freie Software. Was sind denn eure Geschäftsmodelle bei Intevation?
Also wir machen Dienstleistung, wir beraten die Leute. Wo geht das einmal strategisch hin? Wie können Sie zum Beispiel Ihr Geschäft auf freie Software ausrichten oder wie können Sie freie Software verwenden? Das ist also das eine. Ein anderer Bereich, den wir haben, ist, wir setzen das auch um. Das heißt, wir übernehmen auch Verantwortung. Die Leute sagen, wir brauchen eine Lösung dafür. Wir brauchen dafür ein, zwei Anpassungen. Dann machen wir die oder wir organisieren die. Der ganz große Vorteil, was wir anders machen als viele Anbieter, ist, dass wir unsere Entwicklung alle zurückgeben in diese Welt der freien Software. Wenn ich da einen Augenblick ausholen darf. Ich erkläre das den Leuten immer so. Wir haben ganz viele freie Software-Bausteine. So eine Landkarte mit ganz vielen Bausteinen. Was die Leute haben wollen, ist ein Haus. Und wir bauen ihnen dieses Haus aus den vorhandenen Bausteinen. Und wenn ein Baustein fehlt, dann bauen wir den auch. Sorgen aber dafür, dass dieser Baustein auch von anderen Leuten wieder genutzt werden kann, damit diese Landschaft einfach voller wird, reichhaltiger wird, besser wird. Wir haben dann natürlich ein paar Spezialthemen, wo wir in den letzten Jahren einfach häufiger mit unterwegs waren. Das eine sind geografische Informationssysteme, die Mitgründer von freegis.org. Und wir haben uns jetzt mit E-Mail-Verschlüsselung eine Zeit lang beschäftigt für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und auch mit Groupware, einer Groupware namens Colab.
Die letzten beiden Projekte sind ja relativ Vorzeigeprojekte der Bundesregierung im Moment. Gibt es da noch mehr Projekte in der Zukunft? Also jetzt mal die Außensicht auf Strategie der Bundesregierung in Sachen freie Software. Ist da was erkennbar?
Ja, es ist für mich ein bisschen schwierig, direkt über meinen Auftraggeber zu reden, weil ich dann natürlich auch ein Wissen habe, was ich jetzt nicht direkt geben kann, klar. Es scheint so, dass die neue Regierung an öffentlichen Informationen, hat man das gekriegt, den Zweig freie Software nicht ganz abschneiden wird. Das ist schon mal gut. Sie haben den Zukunftsfonds ausgeschrieben und da muss man jetzt erstmal abwarten, ob diese Gelder vergeben werden, wie die vergeben werden. Und es gibt sicherlich mehrere Behörden, die hier Projekte mit freier Software auch am Start haben. Das heißt, es lässt sich also noch nicht ganz sagen, was hier sozusagen, also wie das da weitergeht.
Wo wir schon mal im Thema sind, was sind denn die Vorteile von freier Software für öffentliche Verwaltungen?
Also die öffentliche Verwaltung hat die gleichen Vorteile wie alle anderen Anwender. Also wir sagen immer so, über den Daumen gepeilt kann man 30% der Gesamtbetriebskosten sparen, mittelfristig gerechnet. Das ist ganz wichtig, die kurzfristige Geschichte ist es nicht. Die Behörden haben aber noch extra Vorteile, etwas, was ich immer Kollateralnutzen nenne. Wenn die etwas beauftragen, dann können es ja nicht nur sie es nutzen, sondern andere Behörden auch, eventuell auch die Bürger oder Unternehmen. Da die Behörde ja sich durch Steuergelder finanziert, scheint das auch ein sinnvolles Modell zu sein, dass wenn hier einmal was entwickelt wird, dass also der Kollateralnutzen für andere Behörden, Bürger, Unternehmen gleich mitgenutzt wird. Freie Software bietet dort eine extra Chance, das zu tun.
Also hat freie Software volkswirtschaftliche Vorteile?
Ja, das ist eine Suggestivfrage, da kann ich jetzt schlecht Nein zu sagen. Also, man muss sich das überlegen, wo kommt das her? Das ist ja nicht selbstverständlich, da Ja drauf zu sagen. Und das ist ein bisschen eins meiner Themen, wo ich auch so ein bisschen forsche in der letzten Zeit. Ich habe festgestellt, freie Software hat einen Nutzen für den Entwickler und für den Nutzer. Und in diesem Nutzen, in dem bewegt man sich volkswirtschaftlich. Das heißt, wenn ich dazu jemanden, einen Softwarenutzer, ein Unternehmen dazu kriegen kann, günstiger zu produzieren, weil die Software besser funktioniert, dann ist deren Wertsteigerung höher. Gleichzeitig kann ich als Softwareunternehmer mehr und bessere Lösungen anbieten, weil ich eine größere Innovations- und Wettbewerbsfreiheit habe. Dadurch glaube ich, dass sich auch ein gesamtvolkswirtschaftlich ein höheres Ergebnis erzielen lässt. Und in diesem Ergebnis, also das, was sozusagen der Kunde spart, da kann ich als Dienstleister, als freier Softwaredienstleister natürlich auch von leben. Da haben beide was von. Ich als Dienstleister lebe davon und der Nutzer lebt davon. Und darum glaube ich, dass da ein volkswirtschaftlicher Effekt rauszuholen ist. Wir haben, wenn wir also nicht freie Software angucken, auch erhebliche Kosten im Bereich Lizenzmanagement. Diese Kosten ließen sich reduzieren. Und wir haben Kosten im Bereich Ausbildung. Finden wir überhaupt Leute, die mit unseren Computerprodukten zurechtkommen? Wenn wir da einen Hersteller haben, der macht manchmal eine Zertifizierung und ich will jetzt da keine Namen nennen, solche Leute sind manchmal sehr schwer einzustellen. Einfach, weil es davon wenige gibt und weil diese Zertifizierung sehr teuer ist. Andererseits ist der Bedarf so groß an solchen Leuten, dann können sie sich an freier Software selbst viel einfacher ausbilden und als Arbeitgeber, der also sich sowas einstellen muss, habe ich dann eine viel größere Auswahl.
Kommen wir mal zu den eher Gefahren für freie Software. Daher haben wir erstmal die Debatte um Softwarepatente. Worum geht es da genau?
Man muss vorweg sagen, Softwarepatente bedrohen die gesamte Innovationskraft der Wirtschaft. Das ist keine besondere Gefahr für freie Software. Es ist eine Gefahr für freie Software, weil viele Akteure in der freien Software einfach kleiner sind. Das heißt, anstatt jetzt eine 100-Mann-Firma zu haben, haben wir eine 10-Mann-Firma oder eine 10-Frau-Firma. Und das gab es vorher so nicht. Je kleiner die Firma ist, desto schwieriger sind also die Rechtsfolgekosten abzuschätzen. Gut, warum geht es bei Softwarepatenten? Softwarepatente sind ein Monopolschutz auf bestimmte Ideen, könnte man sagen. Und da ist dann jetzt auch der Knackpunkt, was soll eigentlich patentierbar sein? Wir haben Software vor 20 Jahren klar von dem Patentierbarkeit eigentlich ausgeschlossen. Und es wird jetzt seit längerer Zeit versucht, das auszuweiten. Immer mehr zu sagen, wir müssen ja hier was schützen können. Eine Idee, eine Innovation. Und damit gibt es halt zwei Probleme. Das eine ist, was ist überhaupt eine Innovation? Und das andere ist, wo hört das auf, was ich sinnvollerweise schützen möchte? Keiner von uns möchte ein Wurzelziehverfahren patentierbar schützen, weil das hieße, wir könnten das in der Schule eventuell einfach nicht mehr lehren, zumindest nicht dann, wenn es eine Privatschule ist, eine kommerzielle. Und Software ist hiervon sehr stark betroffen, weil Software ganz komplex ist. Das besteht aus mehr Einzelteilen als ein Auto. Und wenn ich beim Auto vielleicht 100 Patente habe oder sagen wir 1000, dann wären es bei Software 10.000, 100.000, eine Million. Und das ist für den Entwickler ein Minenfeld. Ich denke mir was aus mit meiner 10-Mann-Firma oder alleine, programmiere das und plötzlich hat jemand anders eine juristische Handhabe gegen mich. Das ist eine Unsicherheit, die macht den Wettbewerb kaputt. Die macht auch die Forschung kaputt und bedroht insofern die Innovationskraft in allen Softwaregebieten.
Schön zusammengefasst. Eine weitere Bedrohung, also auch nicht nur für Software oder freie Software, sondern auch für Kultur, sind Digital Rights Management Systeme, wo die Free Software Foundation eine starke Position zu vertritt. Wie ist da deine Meinung zu?
Also ich finde schon, der Begriff Digital Rights Management Systeme ist ein bisschen politisch gefärbt. Wir bevorzugen da eher zu sagen Digital Restriction Management, weil das eben nicht so schön ist. Ich glaube, hier hat man sich die mittelfristigen, langfristigen Konsequenzen nicht überlegt. Ich verstehe die Idee dahinter. Man möchte, dass ein Künstler oder ein Autor was verdienen kann. Das möchte ich auch. Aber mit den jetzigen Ansätzen, die von einer relativ großen Industrie gefördert sind, erzeugt man einen Überwachungsstaat in letzter Konsequenz. Und dieser Überwachungsstaat sorgt auch dafür, dass kulturelle, Artefakte, Quellen, dass die verschwinden werden. Wir packen das in Kryptoflaschen, wie ein Autor mal schrieb, und dann sind die Dinger weg. In 10, 20 Jahren können wir die nicht mehr aufmachen. Das geht einher mit einer Gängelung des Nutzers. Und auch hier haben wir eine Bedrohung, die freie Software nicht direkt betrifft, sondern nur verschärft wird. Weil die Großindustrie möchte Leute dazu zwingen, nicht mehr Geräte zu bauen, mit denen der Nutzer alles machen kann. Das heißt, diese Aufnahme auf dem Gerät, die wirst du dann nicht kopieren können übers Internet, weil, da muss halt dann ein Krypto-Flaschenetikett drauf sein, sonst werden die anderen Geräte das nicht abspielen. Mit freier Software habe ich aber immer die Freiheit, mir das anzugucken, die Baupläne, und das zu verändern, nachdem ich studiert habe, wie es funktioniert. Und damit könnte ich diese Kryptoflaschenanforderung ausbauen. Das heißt, du könntest jetzt wieder dein Video oder ein Interview übertragen. Und genau hier wird Druck ausgeübt, technisch, dass jemand, der also ein Gerät baut, was das erlaubt, einfach dann nicht mehr mitspielen darf. Und hier wird freie Software eben ausgeschlossen oder es wird versucht, freie Software auszuschließen, weil man dann halt sagt, das könnte jemand verwenden, illegale Kopien zu machen. Das kann man auf jeden Fall verwenden, um legale Kopien zu machen. Genau diese legalen Kopien, die ausgeschlossen werden durch dieses Digital Restriction Management, die sind die Kultur stark bedrohen. Auch meiner Ansicht nach die Meinungsfreiheit, damit in letzter Konsequenz also auch Wirtschaft und Gesellschaft.
Kommen wir mal wieder zurück zu was Positivem. Wie sieht die Zukunft von freier Software aus?
Gut. Ja, du stellst mir so Fragen, da kommt man sozusagen gleich rein, das so zu beantworten. Wir gehen davon aus, dass freie Software sich durchsetzen wird. Es ist eher eine Frage der Zeit. Das heißt, man muss fragen, wann und nicht ob. Weil es das überlegendere Modell ist in vielerlei Hinsicht. Und wir haben bei der Free Software Foundation Europe immer die Sicht auf einen 10, 15, 20 Jahre Prozess. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Viele kommen und sagen, ihr fordert da was ganz Radikales, aber das tun wir letztendlich gar nicht. Wir versuchen konsequent darüber nachzudenken, was ist eben besser für die Gesellschaft, was sind da für langfristige Trends drin und wo möchten wir uns eigentlich die Freiheit bewahren. In der Erkämpfung der Meinungsfreiheit und auch verschiedene andere Menschenrechte hat ja sehr länger gedauert in der menschlichen Geschichte. Und auch da musste man erstmal mal einen weiteren Blick auf die Sache haben, bevor man dazu Gedanken kam, die hinterher jetzt mittlerweile auch generell akzeptiert sind. Wir fordern natürlich jeden auf, jetzt konkret zu werden und sich eine freie Software zu nehmen, sich hier und da sozusagen ein Stück Freiheit zurückzuerkämpfen. Und das ist nicht leicht. Wir sind da teilweise in eine Sackgasse reingefahren und müssen jetzt den Rückwärtsgang einlegen. Und das ist teilweise auch schmerzhaft. Aber das war es in der Geschichte immer. Und der Lohn ist natürlich hinterher dann auch ein guter. Also ich werde auch meinen Kindern da erzählen können, wir hatten da eine Bedrohung und ich habe das Beste dagegen getan, was ich machen konnte. Und ich hoffe, das hätte ich vielleicht in anderen Zeitaltern, wo es vielleicht für Leib und Leben auch noch gefährlicher gewesen ist, als heute auch getan. Insofern ist es nur ein kleiner Beitrag, aber da stehen wir. Und wir sind da recht erfolgreich. Es gibt immer mehr Leute, die diese Geschichte auch hören wollen, die auch merken, dass das eine Machtfrage ist, keine Technikfrage ist, dass sie merken, dass sie hier an einer Frage stehen, die für diese Wissensgesellschaft, die immer so gerne propagiert wird, diesen ja, postmodernen Ansatz, wo die Leute oft einfach nur kreativ sind und irgendwie ein kleines irgendwie Werk schreiben oder solches, dass es dafür eine entscheidende Frage ist, wie belohne ich die Leute dafür? Was ist da überhaupt eine gerechte Belohnung? Wie messe ich das? Und zurzeit gehen wir da mit alten Mechanismen ran, die davon ausgehen, dass ich hier immer ein Stück gut produziert habe, was ich in der Hand habe. Und das kann ich klauen und dann hat es der eine und ich habe es nicht mehr. Und so ist es mit, sage ich mal, digitalen Gütern, wenn man da überhaupt von Gütern sprechen will, eben nicht. Und da fällt das alles flach. Wir brauchen dafür eine Lösung. Hier ist also eins der spannendsten Probleme der Menschheit, vor der wir stehen. Und freie Software hat da in einem Teilbereich schon eine Antwort und sehr interessante Ansätze für andere Teilbereiche.
Und wie kann man euch unterstützen als Free Software Foundation Europe?
Es gibt drei Arten, uns unterstützen. Das eine ist, man hilft uns. Man hilft uns, indem man zum Beispiel freie Software schreibt, freien Inhalt erstellt. Das zweite ist, man kann bei uns natürlich mitarbeiten. Man kann auch erstmal diese Geschichte erzählen, die es gibt. Wir freuen uns auch über jeden, der da sich selbst ein Bild macht und dann das auch so erzählt, wie er das meint. Und es ist natürlich auch möglich, bei uns Fellow zu werden und uns durch eine Spende zu unterstützen oder uns auch nur durch eine Spende zu unterstützen. Wir sind, wie gesagt, für die Volksbildung allgemeinnützig anerkannt in Deutschland. Und ja, das sind praktisch diese drei Möglichkeiten, die man hat.
Was ist denn das Fellow-Programm nochmal?
Also es gibt die Möglichkeit, man kann sich anmelden, Fellow werden, man bezahlt einen bestimmten Geldbetrag und bekommt dann bei uns eine E-Mail-Adresse auf fsfe.org. Man kann dort bloggen, kann Sachen für andere Fellows einstellen und bekommt auch so eine Mitgliedskarte, das ist bei uns sogar eine PGP-Kryptokarte, mit der man sozusagen mal ein bisschen Kryptografie üben kann. Das ist so ein nettes Extra, was man bekommt. Und ja, als Fellow zeigt man praktisch, dass man dafür ist, dass man diese freie Software gut findet, dass man uns unterstützen möchte.
Okay, nochmal die Adresse fsfe.org für das Fellowship-Programm und fsfeurope.org für die Free Software Foundation Europe. Gibt es für den deutschen Ableger eine Seite?
Also wir haben so gesehen keinen deutschen Ableger. Wir verstehen uns als europäische Organisation. Ich bin der Deutschland-Koordinator. Man kann auf unserer normalen Webseite Deutschland anwählen. Und es gibt mehrere Mailinglisten, es gibt eine englische, es gibt aber auch eine deutsche offene Diskussionsliste und natürlich auch eine Pressemitteilungsliste, wo man sich einschreiben kann.
Okay, dann vielen Dank für das Interview.
Bitte.